2. Mose 34, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die erste waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin weiden. Und Mose hieb sich 2 steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an, und er sprach: O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach er: Siehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, wie ich mit dir tun will. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Ich möchte nun bitten, dass vielleicht 2 Geschwister, Schwester oder Bruder, dass 2 Geschwister mit uns kurz beten.
Güte lieben, befreit und berufen zur Tat. So habe ich den Titel für die heutige Predigt gestellt. Zu Beginn stelle ich euch eine etwas prickelnde Frage. Wo hast du in der letzten Woche jemandem etwas Gutes getan? Diese Frage kann eine sehr gute Beschäftigung für Christen sein. Die einen finden nun unzählige gute Taten und die anderen müssen grübeln, weil sie diese aus lauter Demut schön verdrängt haben. Mir persönlich ist diese Frage sehr unangenehm, weil ich damit ein selbstgerechtes Denken verbinde. Aber in der Predigt heute geht es genau darum, Gutes tun oder wie Micha es formuliert, Güte lieben. Der Text, der zu diesem Thema geführt hat, ist der Vers aus Micha 6, Vers 8, wo es steht: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist, und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Zu Beginn des Jahres haben wir uns diesen Vers in seinem Kontext angeschaut. Und in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, ging es um die erste Forderung Gottes an den Menschen, das Wort Gottes halten. Und da haben wir uns die Frage gestellt: Warum soll ich das Wort Gottes halten? Und die Antwort lautete: Weil nur das Wort Gottes zum ewigen Leben führt. Und nur wer das Wort Gottes hält und lebt, kann dieses auch an andere weitergeben. Und heute geht es um die zweite Forderung Gottes an den Menschen. Güte lieben. Das hebräische Wort, welches hier verwendet wird, kann auch mit Gnade, Treue oder Barmherzigkeit übersetzt werden. Es bezeichnet eine Einstellung und ein Verhalten, wo die eigenen Pflichten und die Rechte anderer Personen über die Erwartung hinaus erfüllt werden. Es ist die Bereitschaft, meinem Nächsten mehr zu geben, als ich verpflichtet bin. Es ist aber auch die Bereitschaft, meinem Nächsten mehr zu geben, als er von mir verlangen darf. Wenn wir uns diese Bedeutung vor Augen führen, dann wird uns gleich bewusst, dass der gängige Ausdruck Gutes tun hier viel zu kurz greift. Wo wird der Mensch heute noch aufgefordert, mehr zu geben, als man von ihm verlangen darf? Wo wird der Mensch heute noch aufgefordert, mehr zu geben, als er verpflichtet ist? Bei Gott. Und da stellt sich mir gleich die Frage, wer ist dieser Gott, der den Menschen so stark fordert? Wer ist dieser Gott, der von seinem Volk verlangt, dass sie liebend gerne ihre eigenen Rechte links liegen lassen müssen, wenn es darum geht, dem anderen zu helfen? Und genau deshalb schauen wir uns heute einen Text an, der uns wieder zu den Anfängen von Gottes Volk führt, nämlich den Text, den uns Roland bereits gelesen hat, aus 2. Mose 34, Vers 1 bis 11a. 2. Mose 34, Vers 1 bis 11a. In der Predigt heute gehe ich auf drei Hauptgedanken ein. Erstens, die Güte ist das Wesen Gottes. Zweitens, die Güte ist unzertrennlich vom Wort Gottes. Und der dritte Gedanke, die Güte wächst aus der Beziehung zu Gott. Kommen wir zum ersten Gedanken. Die Güte ist das Wesen Gottes. Und dazu lese ich uns noch einmal die Verse 6 und 7 aus 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Mose sagt zu Gott: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Diese Begebenheit ist eine sehr entscheidende Situation in der Geschichte Israels. Gott hat sein Volk soeben aus Ägypten befreit. Er hat sie durch die Wüste zum Berg Sinai gebracht. Und hier am Berg Sinai erscheint er seinem Volk und schließt einen Bund mit dem Volk Israel. Es ist die erste Erscheinung Gottes mit seinem Volk. Und Gott gibt Mose die 10 Gebote, die Grundlagen für diesen Bund mit seinem Volk. Diese Idee Gottes scheint für uns Menschen nicht ganz vernünftig zu sein. Erstens, weil Gott sich mit einem Bund an den Menschen bindet, und zweitens, weil Gottes Anforderung an sein Volk sehr hoch ist. Doch als Mose nun mit dem Text des Bundes vom Berg Sinai herabkommt, da sieht er, wie das Volk Gott in einem heidnischen Götzen nachgebildet hat und es verehrt. Der Bund ist gebrochen. Und das, bevor es erst so richtig losging. Und es kommt, wie es kommen musste. Der Bundespartner Gott ist frustriert und enttäuscht. Er kündigt den Bund auf und jeder geht seinen Weg alleine. Oder war es doch anders? Ein Bund ist etwas Endgültiges. Und hier kann man sagen, Gott war in der Klemme. Ein Bund kann nicht von heute auf morgen gelöst werden. Nein, jeder Bundespartner ist verpflichtet, seine Pflichten bis zum Tod zu erfüllen. Israel hat seine Pflicht gebrochen. Sie haben einen Götzen gedient. Doch wie steht es mit Gottes Verpflichtung? Er hatte sich in den 10 Geboten dazu verpflichtet, jede Sünde zu bestrafen, aber auch dazu Gnade zu erweisen an die, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gnade erweisen. Es ist das gleiche Wort, welches uns schon bei Micha begegnet ist und dort mit Güte übersetzt wird. Dem anderen mehr zu geben, als man verpflichtet ist. Gott hatte versprochen, dass er Israel mehr geben würde, als sie von ihm verlangen durften. Und genau deshalb kommt es dazu, dass Gott Mose auffordert, neue Steine zu hauen, damit er erneut die Worte des Bundes auf diese Steine schreiben kann. Mose tut das, aber er hat einen Wunsch. Er möchte diesen Gott sehen. Er möchte sein Angesicht sehen. Er hat bisher nur seine Stimme gehört, doch jetzt will er schauen, wie er aussieht, damit er dem Volk sagen kann, wie dieser Gott aussieht. Gott geht auf diesen Wunsch ein, aber Mose darf Gott nur von hinten sehen. Und was sieht Mose da? Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim bis ins 3. und 4. Glied an Kindern und Kindeskindern. In dieser Erscheinung mit Gott kommt Mose nicht so weit, dass er jetzt eine genaue Vorstellung von Gottes Aussehen hat. Aber Mose bekommt in dieser Erscheinung mit Gott einen Einblick in Gottes Herzensanliegen, nämlich die Heiligkeit des Menschen. Und dabei macht Gott keine Abstriche bei seiner Heiligkeit. Und er macht keine Abstriche bei seiner Güte. Mose beschreibt Gott als barmherzig, gnädig und geduldig, reich an Gnade, Treue, der die Schuld vergibt und jede Sünde bestraft. Jede Sünde muss bestraft werden, damit Gottes Heiligkeit bestehen kann. Doch Gottes Absicht ist es nicht nur, seine Heiligkeit zu bewahren, sondern auch den Menschen zu heiligen. Und um das zu erreichen, ist er barmherzig, gnädig und geduldig. Diese Güte Gottes ist die Grundlage für Gottes Bund mit dem Menschen. Diese Bereitschaft Gottes, dem Menschen mehr zu geben, als der Mensch erwarten kann, ist die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Und diese Bereitschaft Gottes, den niedrigsten Weg zu gehen, dort am Tod, mit dem Tod am Kreuz, ist die Grundlage für unsere Rettung. Mose sieht hier in dieser Erscheinung das Wesen Gottes. Er sieht genau das, was Gott von sich selbst in den 10 Geboten gesagt hat. Er sieht den Eifer Gottes für die Heiligkeit. Und genau das ist das Wesen Gottes. Der zweite Gedanke ist, die Güte ist unzertrennlich vom Wort Gottes. Und dazu lese ich uns Nun noch einmal die Verse 8 bis 11a aus 2. Mose 34. Vers 8 bis 11a. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind, in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll der Herr, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Nach dem Götzendienst der Israeliten hatte Gott zu Mose gesagt: Nimm das Volk, geh in das verheißene Land Kanaan. Ich werde einen Engel vor dir hersenden, der die Völker vertreiben soll, aber ich werde nicht mit euch gehen. Denn wenn ich mit euch gehen würde, so würde ich euch alle zerschlagen wegen eurer Halsstarrigkeit. Die Spaltung zwischen dem Volk und Gott war so groß, dass Gott nicht in der Mitte des Volkes Israel sein konnte. Sein Eifer für die Heiligkeit würde ihn dazu bringen, sein eigenes Volk, das er soeben befreit hatte aus Ägypten, einfach zu vernichten. Doch jetzt, nachdem Mose Gott noch einmal gebeten hat, geht Gott darauf ein. Er ist bereit, mit Israel zu gehen, aber nur mit dem Bund, den er geschlossen hat. Das Wort, das er zu Israel gesprochen hat, hat Gültigkeit. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 2. Mose 20, 2 bis 6. Er ist der einzige und wahre Gott. Das bestimmt Gott in diesem Bund. Er ist auch der Gott, der über die Heiligkeit des Volkes wachen wird, indem er Sünde bestraft und Sünde vergibt. In diesem seinen Wort fordert Gott sein Volk auf, ihn als den einzigen Gott zu verehren und die Würde des Menschen, seines Geschöpfes, zu achten. Gott setzt einen Maßstab, der so hoch ist, wie man ihn in allen Nachbarvölkern Israels nicht findet. Gott fordert sein Volk auf, entgegen den herrschenden Mainstream in der Umgebung zu handeln. Sie sollen auf ihre eigenen Rechte verzichten, wenn es darum geht, dem Nächsten zu helfen. So sollen sie zum Beispiel den Fremdling nicht unterdrücken. Sie sollen ihrem Feind helfen und dem Schwachen unter die Arme greifen, damit es nicht Armut in Israel gibt. Gott setzt diesen Maßstab für sein Volk, weil er es erwählt hat damit es ein heiliges Volk sei. Dieses Volk soll seinem Schöpfer Ehre machen. Gott selbst ist der Maßstab für das Verhalten des Volkes. Weil er es ohne Verdienst aus Ägypten befreit hat, sollen sie jetzt auch ihrem Nächsten mit der gleichen Güte zuvorkommen. Wenn wir zurückgehen zu dem Propheten Micha, dann sehen wir, dass Micha sowohl gegen den Götzendienst als auch gegen die soziale Ungerechtigkeit in Juda predigt. Das Volk Israel ist nur mit halbem Herzen bei Gott und mit ganzem Herzen beim Götzendienst. Die Folge ist nicht, dass sie nur Gott und die Tora vergessen. Nein, plötzlich gibt es Hungernde in Israel. Es gibt jüdische Sklaven, die sich selber für ihre Schuld verkaufen mussten. Es gibt Witwen und Waisen, die im Gericht benachteiligt werden. Israel hat sich von Gott abgewandt und ihre Moral ist dahin. Dieses Phänomen sehen wir in Israel im Alten Testament immer da, wo Israel sich von Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft. Daran erkennen wir, nur bei Gott und bei seinem Wort ist Israel in der Lage, so zu leben, dass Güte unter ihnen herrscht. Und deshalb lautet die erste Forderung Gottes auch, sein Wort zu halten und dann erst Güte zu lieben. Denn die Güte ist gebunden an sein Wort. Ist uns das bewusst? Echte Menschenwürde gibt es nur bei Gott. Gott hat den Menschen geschaffen und deshalb kennt er seine tiefsten Sehnsüchte und seine Bedürfnisse. Er ist der Hersteller, er weiß, wie der Mensch funktioniert. In diesem Wort Gottes wird dem Mensch eine Würde verliehen, wie es keine Verfassung auf der ganzen Erde schafft. Nur bei Gott wird der Mensch befähigt, selbstlos an seinem Nächsten zu handeln. Wenn ich zum Beispiel eine bettelnde Person in der Stadt begegne, dann ertappe ich mich sehr oft dabei, wie ich denke, diese Person ist arm, weil sie sich selbst verschuldet hat. Und der nächste Gedanke, der mir dann kommt, ist, wie verantwortungsvoll ich selber doch mit dem Geld umgehe. Doch sollte ich nicht viel lieber denken, dass Gott mich trotz meiner Selbstverschuldung befreit hat und mich nun befähigt, anderen Menschen zu helfen, mit Güte zu begegnen? Ja, denkt man vielleicht, einer armen Person, der kann man schon helfen. Aber dem Kollegen, der mir ständig Steine in den Weg wirft, ja, dem ich sogar meine gescheiterte Beförderung zu verdanken habe, der darf auf keinen Fall Hilfe von mir erwarten. Genau da, wo uns die menschliche Logik sagt, auf unser Recht zu pochen, da fordert Gott uns heraus, Güte walten zu lassen. Doch wie kann ich das Ganze auf die Reihe bringen? Da kommt man doch an die Grenzen. Und da komme ich zum dritten Gedanken. Die Güte wächst aus der Beziehung zu Gott. Paulus bringt die Güte Gottes und seine Aufforderung, dass der Mensch gütig leben soll, in Jesus Christus zusammen. Und dazu lese ich uns einen Text aus Epheser 2, Vers 4 bis 10. Epheser 2, Vers 4 bis 10. Dort steht wie folgt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandern. Der Grundgedanke vom Epheserbrief ist die Erwählung der Gemeinde zur Verherrlichung Gottes. Gott hat die Gemeinde aus der Menschheit herausgerufen, um ihn, Gott, zu verherrlichen. Die Gemeinde soll Gott widerspiegeln. Doch was bedeutet es, zu dieser Gemeinde zu gehören und Gott zu verherrlichen? Die Gemeinde ist das Werk Gottes. In seiner Güte hat Gott seinen Sohn mit den Sünden der ganzen Menschheit beladen und ihn mit dem Tod bestraft. In seiner Güte hat Gott die Gemeinde errettet, damit sie heilig sei. Die Gemeinde ist geschaffen zu guten Werken, so formuliert es Paulus. Durch die Gemeinde soll die Welt sehen, wie Gott ist. Und deshalb fordert Gott die Christen auf, in Heiligkeit zu leben, weil er, Gott, heilig ist. Gott fordert die Christen auf, ein Leben in Güte zu führen, weil er mit Güte an ihr gehandelt hat. Gottes Geist wirkt in uns Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Es ist Gott, der diese Frucht in uns heranwachsen lässt. Aus der Beziehung zu Gott werden wir zu dem Bild verändert, das Gott ehrt. Aus der Beziehung zu Gott wird unser Denken von Gottes Güte geprägt. Wir lernen, die Menschen um uns herum mit Gottes Augen zu sehen, mit Augen, die zuerst die Hilfsbedürftigkeit und nicht das Versagen sehen. In dieser Beziehung zu Gott sehen wir, dass alles, was wir sind und haben, nicht unser Verdienst ist, sondern Gottes Güte an uns. Und genau das sollte unsere Motivation sein, Güte zu leben. Wir haben gesehen, das Herzensanliegen Gottes ist die Heiligkeit des Menschen. Gott eifert für die Heiligkeit. Und dieser Eifer Gottes macht ihn bereit, seinen einzigen Sohn zu zerschlagen, damit Vergebung für uns möglich ist. Gott ist durch und durch gütig. Er hat das gegeben, was keiner von uns zu erwarten wagte, nämlich seinen einzigen Sohn. Das ist der Preis für die Erlösung. Das ist der Preis dafür, dass Gott sich eine Gemeinde auserwählt, die heilig sei und ihm verherrlicht. Nur in Gott ist es möglich, dass wir Güte lieben, dass wir ein Leben führen, wo wir die Würde des Menschen wirklich achten, wo wir aus Liebe unsere eigenen Rechte aufgeben, um anderen zu helfen. Wir tun Gutes, nicht weil wir gut sind, sondern weil Gott so gut zu uns ist. Ich lese abschließend noch einmal die Verse 8 und 9 aus Epheser 2. Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, du bist heilig und erhaben, und dafür rühmen und preisen wir dich. Wir sehen deine Güte, die du an uns getan hast, und dafür danken wir dir von Herzen. Wir bitten dich, dass du uns in deiner Liebe mit deinem Geist veränderst, zu dem hin, dass wir unserem Nächsten mit der Güte begegnen können, wie du uns begegnet bist. Segne du und leite du uns in der Beziehung zu dir. Amen.